der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Roland Bent, ehemaliger Präsident der DKE und ehemaliger CTO von Phoenix Contact. Lieber Roland, wir beide kennen uns schon sehr lange. Es wäre schön, wenn du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz selbst vorstellst, bitte.
Ja, erstmal auch ein ganz herzliches Hallo an dich, Kurt, und an Thomas. Ich freue mich, dass wir heute hier zusammenkommen. Ja, zu meiner Person. Mein Name ist Roland Bent. Ich bin 66 Jahre alt, verheiratet. Wir haben 3 Kinder und das erste Enkelkind ist inzwischen auch schon da. Ich habe Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Nachrichtentechnik studiert an der heutigen Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Und 1983, ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, als Diplom-Ingenieur dort abgeschlossen. Und ich habe bis zu meinem Eintritt in den Ruhestand vor jetzt gut 1,5 Jahren nahezu 40 Jahre bei der Phoenix Contact GmbH gearbeitet. Ich bin dort seinerzeit eingestiegen als Entwicklungsingenieur für die Feldbustechnik. Und seitdem hat mich die Automatisierungstechnik eigentlich nicht mehr losgelassen. Also über mein gesamtes Berufsleben, die letzten 20 Jahre in dem Unternehmen dann als CTO verantwortlich für Technik, Innovation und Produkte. Und neben meiner Tätigkeit bei Phoenix Contact habe ich einige, wie man so schön sagt, ehrenamtliche Tätigkeiten gehabt in Verbänden, in Beratungsgremien, in Beiräten. Unter anderem war ich viele, viele Jahre im Vorstand des Fachverbands Automation, des ZVI, tätig und eben auch über 8 Jahre als Präsident der DKE für die deutsche elektrotechnische Normung mitverantwortlich.
Ja, vielen Dank. Roland, in unserer heutigen Folge wollen wir den Fokus auf die Bedeutung der Automation für die All Electric Society richten. Ein Thema, das du persönlich über viele Jahre aktiv vorangetrieben hast und deswegen vorneweg mal für die Hörerinnen und Hörer, die sich nicht so damit auskennen, mit dem Begriff nicht vertraut sind. Was verstehst du unter All Electric Society und wie ist die All Electric Society definiert?
Ja, sage ich gerne ein bisschen was zu und vielleicht ganz kurz vorab auch noch mal ein bisschen was zur Einordnung der All Electric Society. Es geht bei diesem Zukunftsbild um nichts weniger als die Lösung der größten Herausforderung, vor der unsere Gesellschaft und Wirtschaft global steht. Und das ist die Lösung des sogenannten Energiedilemmas. Was heißt das? Die Nutzung von Energie ist die weitaus größte Quelle für die CO2-Emissionen, für Treibhausgasemissionen. Über 80% der Emissionen gehen auf Nutzung von Energie zurück. Und der Rest hat auch häufig mit Energienutzung eine ganze Menge zu tun. Und damit ist die Nutzung von Energie letztendlich die größte Quelle für den weltweit immer bedrohlicheren Klimawandel, den wir bekämpfen müssen. Das ist die eine Seite. Gleichzeitig ist Zugriff und Nutzung von Energie aber auch die Grundvoraussetzung für Wohlstand und Entwicklung. Und wenn wir uns mal umgucken, dann haben von den heute gut 8 Milliarden Menschen nur die wenigsten wirklich ausreichend Zugang zu Energie. Viele haben überhaupt keinen Zugang zu Energie. Und wenn wir letztendlich die Umsetzung der Sustainable Development Goals der UN ernst nehmen, dann muss sich das ändern. Dann braucht auch dieser Anteil der Menschheit einen ausreichenden Zugang zu Energie. Ein kleines Beispiel, der CO2-Footprint eines Inders liegt heute bei einem Achtel dessen, was ein US-Amerikaner an CO2 durchschnittlich freisetzt. Und wenn wir uns mal vor Augen führen, wenn sich das wirklich irgendwann mal ändern sollte, dann haben wir tatsächlich ein Riesenthema, das wir angehen müssen. Wir haben also das Dilemma, wir müssen CO2 reduzieren, um letztendlich unsere Lebensgrundlage zu erhalten. Und gleichzeitig braucht die Welt mehr und mehr Energie. Wir müssen die Energieversorgung sichern. und auch steigern. Bis zu 50% mehr Energie bis zum Jahr 2050 wird benötigt, sagen einige Schätzungen. Und das heißt, wir können das Problem letztendlich nicht dadurch lösen, dass wir auf Energienutzung verzichten oder sie einfach nur reduzieren. Wir brauchen Lösungen, die auf Technologie, Innovation beruhen und mit denen wir dann unser Energiesystem umbauen können zu einem CO2-neutralen System. Und nun ist nun mal die heute einzige wirklich im ausreichenden Maße verfügbare CO2-neutrale Energiequelle die regenerativ erzeugte Elektrizität. Und damit kommen wir zum Zukunftsbild der All Electric Society, die in diesem Kontext letztendlich steht. Das ist die Lösung für dieses Dilemma. Das Zukunftsbild zeigt, wie eine nachhaltige, sichere Energieversorgung, eine klimaneutrale Energieversorgung bei gleichzeitiger Sicherung von Wohlstand und Wachstum möglich ist. Und in diesem Zukunftsbild der All Electric Society, und so definiert sie sich, wird der gesamte weltweite Energiebedarf durch regenerativ erzeugte Elektrizität als neue primäre Energieform, die die bisherigen fossilen Energieträger ablöst, gedeckt. Und regenerativ erzeugte Elektrizität, die dazu dann aber auch im ausreichenden Maße wirtschaftlich und für alle verfügbar zur Verfügung stellt. Damit wird in diesem Zukunftsbild oder ist in diesem Zukunftsbild Energie kein limitierender Faktor mehr für Wohlstand, für Entwicklung. Und die Nutzung ist dann letztendlich wirklich CO2-neutral. Das klingt alles vielleicht ein bisschen utopisch und fantastisch, aber es ist eigentlich und nicht nur eigentlich, sondern es ist auf Basis heute schon verfügbarer Technologien wirtschaftlich, wissenschaftlich und technisch begründbar umsetzbar. Es gibt drei Grundvoraussetzungen, dass das Ganze funktioniert und die sind heute gegeben. Regenerativ erzeugte Elektrizität muss in nahezu unbegrenztem Maße zur Verfügung stehen, die muss wirtschaftlich sein und wir müssen das Problem der Volatilität der regenerativen lösen. Das heißt, wir brauchen Speicherlösungen und wir müssen sie transportabel über große Strecken machen. Und wie gesagt, dafür gibt es heute Lösungen und Erkenntnisse. Die Sonne liefert jeden Tag 10.000-fache Energiemenge, die die Menschheit heute benötigt. Auf 0,3% der Landmasse der Erde könnte man mit Sonnenenergie genügend Energie für die heutige Versorgung erzeugen. Was den Preis und die Wirtschaftlichkeit betrifft, da haben wir eine Economy of Scale in den letzten Jahren erlebt, gerade als Beispiel mal PV mit ungeheuren Raten. Vor 20 Jahren war über Photovoltaik erzeugte Elektrizität noch 20 Mal so teuer wie heute. Wir liegen heute im Bereich 2 bis 3 Euro Cent im Sonnengürtel für PV-Energie. Eine amerikanische Studie eines Investmentbankers Lazar sagt, dass Photovoltaik oder windbasierte Elektrizität die Hälfte kostet wie über Kohle erzeugt und ein Drittel wie über nukleare Energie erzeugt. Also wirklich wirtschaftlich und man geht davon aus, bis 2050 werden wir im Bereich 1 Euro Cent sein. Ja, und das Thema Speicherbarkeit und Transportierbarkeit, das können wir lösen mit grünem Wasserstoff, mit der Umwandlung von Elektronen in Moleküle. Und damit haben wir eine Lösung, die mit heutigen Mitteln durch heutige Pipelines transportierbar wird, über LNG-Tanker transportierbar wird, in heutigen Gasspeichern das Ganze speicherbar, entweder als Wasserstoff oder angereichert mit aus der Luft abgeschiedenem CO2 als Methan, als flüssige Kraftstoffe, eben synthetische Kohlenwasserstoffe, die man auf dieser Basis bauen kann. Ja, und das ist letztendlich der Ansatz der All Electric Society, die letztendlich machbar ist. Und das Fantastische ist bei diesen drei Grundbedingungen, sie sind selbstverstärkend. Ja, je mehr wir erzeugen, umso preiswerter wird es. Wenn es preiswerter wird, wird auch die Power-to-X-Technologie, also die Erzeugung vom grünen Wasserstoff, immer wirtschaftlicher. Und damit können wir wiederum regenerative Elektrizität an Orten erzeugen, wo die Bedingungen günstig sind und sie dann dahin transportieren, wo wir sie benötigen.
Vielen Dank, Roland. Das Thema regenerative Energie hast du super dargestellt mit Windkraftanlagen, Solarpanels und Wasserstoff.
Das Stichwort Automatisierung kam darin nicht vor. Und das würde mich natürlich interessieren, was ist die Rolle der Automatisierung für die All Electric Society, für dieses Konzept?
Ja, das ist für mich als Automatisierer eigentlich die fantastische Erkenntnis schlechthin, und vielleicht übersehe ich es deshalb manchmal auch ein bisschen. Die Automation ist essentiell für die Umsetzung der All Electric Society. Sie ist eigentlich die Schlüsseldisziplin, um dieses Zukunftsbild zu realisieren und zu ermöglichen. Elektrifizierung, Digitalisierung und Automation, das ist das, was die All Electric Society letztendlich aufbaut. Und wie gesagt, mich treibt diese Erkenntnis seit vielen Jahren eigentlich schon und begeistert mich auch immer wieder aus meiner Profession heraus. Wir brauchen für die All Electric Society natürlich massiven Aufbau und Ausbau von regenerativer Elektrizitätserzeugung, also beispielsweise Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Wasserkraftwerke. Und all diese hochdezentralen Anlagen müssen natürlich automatisiert werden und sind wirklich ein Riesenpotenzial für Automatisierungstechnik. Anwendungen, die wir heute haben, müssen möglichst weitgehend elektrifiziert werden. Ich nehme mal zwei Beispiele: Mobilität, Wärmeerzeugung. Auch das setzt wiederum Elektrifizierung voraus. Auch das setzt Automatisierungstechnik heraus und wird auch zu einem enormen Anstieg führen. Und das ganz Entscheidende ist dann, dass wir all diese dezentralen Energieerzeugungen, Energieverbraucher und Speichermöglichkeiten möglichst intelligent und integrativ miteinander vernetzen. Die Energieströme müssen in Zukunft gelenkt werden. Wir müssen da, wo viel Energie in Überschuss erzeugt wird, sie Energie weiterleiten in Bereiche, wo sie gerade benötigt wird und vielleicht nicht zur Verfügung steht. Und entsprechend auch unter Umständen speichern. Und wir brauchen, um das Ganze auch wirtschaftlich zu machen und wirklich die Rampe hochzufahren in Richtung der All Electric Society, brauchen wir die Potenziale der Energieeffizienz. Wir müssen Effizienz erzeugen und Effizienzpotenziale heben. Und auch da spielt die Automatisierungstechnik wieder eine riesige Rolle. Also diese umfassende Vernetzung aller Bereiche, das ist die sogenannte Sektorenkopplung, setzt eine durchgängige Digitalisierung und letztendlich auch umfassende intelligente Automatisierung aller Anlagen und Netze voraus. Und vielleicht ein kleines Beispiel, um das ein bisschen deutlicher zu machen, aus der Elektromobilität. Das Ziel 2030 der Bundesregierung ist 15 Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland. Lassen wir mal außen vor, ob das realisierbar ist oder nicht. Aber der Energiebedarf, der elektrische Energiebedarf dieser 15 Millionen Fahrzeuge liegt bei ungefähr 35 Terawattstunden pro Jahr. Das ist 6% unserer heutigen Elektrizitätserzeugung. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem für unsere aktuelle Infrastruktur. Nur wenn wir mal davon ausgehen, dass 10 Millionen Elektrofahrzeuge mit einer Gleichzeitigkeit von 40% zur selben Zeit geladen werden, was nicht völlig unrealistisch ist, dann bedeutet das eine Leistung, die den Netzen entnommen wird, von 44 Gigawatt. Und um das mal umzusetzen, das ist 60% der durchschnittlichen Last, die wir heute auf den Netzen haben. Und das würde bedeuten, dass man 100 Gasturbinen oder etwas mehr sogar zuschalten müsste. Völlig unrealistisch. Damit das funktioniert, müssen wir diese Last verteilen. Wir müssen die Fahrzeuge dann laden, wenn Energieüberschuss da ist. Und wenn wenig Energie da ist, vielleicht eine Pause machen und gleichzeitig aber gewährleisten, dass jeder sein Fahrzeug zur richtigen Zeit auch voll geladen hat. Das setzt natürlich ja auch wiederum eine enorme Menge an Automatisierung und auch in Zukunft an künstlicher Intelligenz voraus, um das wirklich optimal zu gestalten. Und nur wenn das gelingt und wenn wir das tun, dann kriegen wir auch wirklich die Energiewende wirtschaftlich und sinnvoll umgesetzt, ohne unnötige Überkapazitäten aufzubauen, ohne die Netze unnötig auszubauen und entsprechendes. Also die ganze Automatisierung, die hier benötigt wird, wird das Potenzial an Effizienz heben, wird zu einer Balance der Netze führen und dann eben auch eine entsprechende Sicherheit mit sich bringen. Also Automatisierung ist die Schlüsseldisziplin, Automation die Schlüsseldisziplin für die Umsetzung der Energiewende und der All Electric Society.
Roland, prima, damit sind wir so auf der Seite der Technik und Technologien der prinzipiellen Machbarkeit. und der Anforderungen daran. Die All Electric Society hat aber auch eine besondere Bedeutung für die Standardisierung. Warum ist die Standardisierung umgekehrt so besonders wichtig für die All Electric Society?
Ich habe es ja schon gerade gesagt, oder wir haben darüber gesprochen, dass ein ganz entscheidender Punkt ist die Sektorenkopplung, also ist die intelligente Vernetzung aller Bereiche, aller Anwendungen, aller Systeme, aller Dinge. Und das ist einmal die physikalische Vernetzung, aber noch viel wichtiger und viel mehr auch die informationstechnische Vernetzung. Wir müssen die Daten fließen lassen neben den Energieströmen. Und es geht um unterschiedlichste Sektoren, ne? Wir reden über Energie, Gebäude, Industrie, Verkehr, Infrastruktur und weitere. Das heißt, wir reden über unterschiedlichste Techniken, die hier zusammengebracht werden müssen, unterschiedlichste Anforderungen. Und vor allem auch ganz unterschiedliche Menschen, die dahinterstehen und Interessensgruppen, die dahinterstehen. Und ich habe das gelernt und erfahren in meiner Mitarbeit, langjährigen Mitarbeit, zum Beispiel in der Plattform Industrie 4.0 und auch in der nationalen Plattform Mobilität der Zukunft, wo es sehr stark um Elektromobilität und alternative Verkehrssysteme ging, dass ja in diesen Gruppen, in diesen einzelnen Domains, wie man so schön sagt, sehr intensiv daran gearbeitet wird, wie man eine solche Vernetzung, wie man eine solche Durchgängigkeit erreichen kann. Aber eben nur sehr selten daran gedacht wird, dass man auch über die Grenzen der eigenen Anwendung hinaus, der eigenen Domain hinaus, die Durchgängigkeit sicherstellen müssen. Es nützt ja nichts, wenn wir in einem Mobilitätsdatenplattform wunderbar unsere Informationen austauschen können, aber keine Chance haben, diese Information mit der Energiedatenplattform auszutauschen. Also wir müssen diese Durchgängigkeit erreichen, damit es wirklich funktioniert. Und das ist eben ganz, ganz entscheidend, dass wir eben die Gruppen zusammenbringen, die Stakeholder zusammenbringen, dass wir vermeiden, dass das Rad, wie man so schön sagt, doppelt oder mehrfach erfunden wird. Beispiel, die im Projekt Industrie 4.0 definierte Verwaltungsschale zur Modulierung des digitalen Zwillings ist vom Prinzip her hervorragend geeignet, diesen digitalen Zwilling auch in vielen anderen Domains und Applikationen zu modellieren und umzusetzen. Nur es wird eben viel zu selten über den Tellerrand geguckt und jeder versucht heute immer noch ein bisschen sein eigenes Ding zu machen. Und das ist die große Aufgabe der Standardisierung, hier wirklich die Stakeholder zusammenzubringen und gemeinsame Abstimmungen voranzutreiben und gemeinsame Lösungen zu finden. Die Normung muss eigentlich diese Abstimmung initiieren, muss sie moderieren und dafür sorgen, dass die Schnittstellen, die wir hier haben, überwunden werden. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir brauchen also einheitliche Schnittstellen, einheitlichen Datenaustausch möglichst, Informationsmodelle und vieles mehr. Nur so ist diese gewaltige Aufgabe der durchgängigen Vernetzung ja mit vernünftigem Aufwand machbar. Man kann natürlich einen Wahnsinn Aufwand daran setzen, zwischen allen unterschiedlichen Anwendungen irgendwelche Übersetzer und Übersetzungsprogramme zu bauen. Aber es ist viel sinnvoller, von vornherein in einem durchgängigen Modell zu arbeiten. Und da muss die Normung und da kann die Normung eine gewaltige Aufgabe leisten und zur Lösung beitragen.
Da gibt es ja von der DKE ein Commitment 2030 zum Thema All Electric Society. Geht das in die Richtung und was umfasst das?
Ja, Thomas, das ist genau die Aufgabe und ist genau die Aufgabe und Rolle der Normung als Enabler der All Electric Society, die dieses Commitment im Sinne einer Verpflichtung, die sich die DKE selber gibt, ausmacht. Der Untertitel des Commitments Wegweiser und Pionier auf dem Weg in die All Electric Society sagt das vielleicht schon eine ganze Menge aus und kann die DKE das natürlich nicht alleine machen. Und es ist eben ja eine Organisation, die die Normung organisiert, aber nicht inhaltlich gestaltet. Und deswegen ist es genau der Ansatz, hier dafür zu sorgen, dass das ist die Verpflichtung, das Commitment, dass die DKE sagt, wir wollen es unseren Stakeholdern aus Wirtschaft, aus Politik, aus Verbänden, aus allen Bereichen möglichst leicht machen. Wir wollen sie dabei unterstützen, diese All Electric Society umzusetzen. Wie kam es dazu? Wir haben uns vor etwa, gut 3 Jahren das erste Mal in der DKE zusammengesetzt und haben darüber nachgedacht, wie denn die zukünftige Ausrichtung aussehen kann, gerade im Hinblick darauf, dass die Organisation gerade 50 Jahre alt geworden war. Ist natürlich immer ein guter Anlass, mal ein bisschen über die Zukunft nachzudenken. Und wir wollten ein Positionspapier erarbeiten, und zwar damals schon bewusst, welche Bedeutung die Elektro- und Informationstechnik für die Gestaltung einer klimaneutralen Zukunft, für die Bewältigung des Klimawandels letztendlich hat. Und das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, diese Idee dann auch der All Electric Society aufzugreifen und die Schlüsselrolle der elektrischen Normung ja, letztendlich zu dokumentieren und klarzumachen. Das Commitment, wie gesagt, ist die Grundaussage, dass die DKE sich verpflichtet, ihre Stakeholder zu unterstützen und gemeinsam mit ihren Stakeholdern in enger Abstimmung diesen Weg in die All Electric Society zu gehen. Es hat drei wesentliche Säulen. Das erste ist, und ganz entscheidend, die DKE schafft den architektonischen Rahmen für die All Electric Society. Und das heißt, den normativen Rahmen, wenn man so will, in den dann die einzelnen Stakeholder, die einzelnen Gruppen in den verschiedensten Domains, in den verschiedensten Sektoren arbeiten können, ein Stück auch unabhängig voneinander arbeiten können, weil die Architektur ja etwas gezeichnet ist und aufgesetzt ist. Und das ist die Grundidee und das Kernelement eigentlich dieses Commitments, dass die DKE das tun will. Und damit sie es tun kann, die zweite Säule, dass sie weltweit die Vernetzung von Interessensgruppen zur Normung und Standardisierung forcieren will in diesem Bereich in Richtung eines nachhaltigen Energiesystems. Und das heißt, sie nimmt den internationalen Link in ihre Hand. Und auch das ist ja eine Erkenntnis, die Bewältigung des Klimawandels geht nur global, geht nur gemeinsam. Und die dritte Säule, die ist dann nach innen gerichtet. Die DKE sagt in diesem Commitment, dass sie sich dafür auch entsprechend organisatorisch aufstellen will und dass sie wirklich die Vorteile der Digitalisierung noch viel offensiver nutzen will, das Thema digitale Standards vorantreiben will. Und auch das liegt auf der Hand. Bei dieser gewaltigen Aufgabe, vor der wir alle stehen, ist jedes Hilfsmittel gut und recht. Und ein digitaler Standard lässt sich nun mal viel einfacher umsetzen als ein Standard, der auf einem Stück Papier geschrieben ist und wo man zig Referenzen aus anderen Normen immer wieder hinzuziehen muss. Und so gesehen, ja, ist dieses Commitment wirklich ein klares Bekenntnis zur All Electric Society und zu ihrer Umsetzung.
Roland, lass mich nochmal auf den zweiten von dir angesprochenen Punkt zurückkommen. Das ist eine ursprünglich deutsche Initiative. Das ist gut, das ist richtig, das ist wichtig. Die richtige Hebelwirkung entfaltet das aber nur international oder gar weltweit. Wie ordnet sich denn diese ursprünglich deutsche Initiative der All Electric Society heute weltweit ein?
Ja, ich nehme mal das Beispiel auch wieder aus der Normung. Diese Idee der All Electric Society hat, und das wurde sehr stark getrieben durch das Deutsche Nationale Komitee in der IEC, einen sehr, sehr starken Nachhall gefunden. Und damit ist sie auch auf der internationalen Bühne wirklich angekommen und auch prominent angekommen und da besetzt. Die IEC hat unter dem Titel Enabling an All Electric and Connected Society, also jetzt ein klein bisschen erweitert und abgewandelt, aber das macht ja die All Electric Society aus, dass sie eben eine connected, eine vernetzte Gesellschaft auch ist. Unter diesem Titel ist das Thema eine zentrale Säule geworden der IEC Zukunftsstrategie, ganz prominent besetzt und wird auch immer entsprechend wieder ja, vorgetragen in Veranstaltungen dargelegt. Die IEC hat dazu unter deutscher Leitung auch eine sogenannte Strategic Group gegründet, die SG14, deren Aufgabe es ist, Rahmensetzung vorzunehmen, Verständnis für das Thema All Electric Society innerhalb der Community, der weltweiten Community zu schaffen, eine strategische Kommunikation dazu aufzubauen, also das Thema wirklich voranzutreiben, Interessensgruppen mit zusammenzubringen und natürlich auch Normungsaktivitäten entsprechend vorzubereiten, Trends zu erkennen. Das ist eine Riesenaufgabe. Diese Gruppe ist international besetzt und gut, es macht sich eben auch in Veranstaltungen dann fest. Wir hatten im letzten Jahr in China, in Nanjing, einen International Standardization Forum unter dem Motto All Electric Society, ausgerichtet vom deutschen Nationalen Komitee, vom chinesischen und vom UK-Komitee. Also das war eine sehr prominent besetzte Veranstaltung, die eben das Thema weitergetrieben hat. Und das IEC General Meeting 2024 in Edinburgh wird genau unter diesem Motto stehen, Towards an All Electric and Connected Society. Und das wird mit Sicherheit noch wieder zusätzlichen und noch mehr internationalen Nachhall mit sich bringen. Ja, das ist mal jetzt festgemacht an der IEC, die Internationalisierung. Ihr wisst, der ZVI hat das Thema aufgegriffen, der All Electric Society, ganz prominent. Und die Mitgliedsfirmen des ZVI tragen es natürlich auch über ihre internationale Präsenz in die Welt.
Gibt es da schon konkrete Initiativen weltweit, um einzelne Umsetzungen der All-Electric Society zu tun? Was läuft da schon jetzt über die Standardisierung hinaus?
Also jetzt unter dem Titel All Electric Society findet man, glaube ich, nicht so ganz viele Dinge. Ich hatte ja gerade die Veranstaltung in Nanjing erwähnt, die genau unter diesem Titel läuft. Eins habe ich gerade im Kopf. Wir werden im September wird es in Gijón in Nordspanien einen internationalen Summit geben, den AES International Summit on E-Mobility through Smart Cities. Also auch da wird das Thema vorangetrieben. Das ist eine Veranstaltung, die von lokalen Initiatoren getragen wird, von Hochschulen, von der Provinzregierung dort, aber eben auch von Unternehmen. Unter anderem eben ist dort auch Phoenix Contact mit beteiligt. Es sind, glaube ich, sehr stark wirklich unsere ZVI-Unternehmen, die dieses Thema treiben und voranbringen. Es gibt, getrieben durch die Hochschule Zwickau, eine AES Alliance, die beginnt auch international zu wirken. Und dann sind natürlich viele, viele Aktivitäten global, die in Richtung, ja, Energiewende, Umsetzung eines CO2-neutralen Energiesystems gehen. Nicht immer unter dem Titel All Electric Society. Aber wenn wir einfach mal schauen, was momentan in China passiert, und China ist ja nun wirklich, ja, steht oft in einer sehr harschen Kritik, was seine Emissionen betrifft und seine Umweltpolitik. Da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass ein Großteil der CO2-Emissionen, die in China passieren, exportierte Emissionen aus unseren hochentwickelten Ländern sind, denn ein Großteil der Produktion läuft eben in China. 55% der weltweiten Stahlproduktion läuft in China, in einem Land, was 18% der Weltbevölkerung ausmacht. Und also ein Stück haben wir natürlich auch daran. Aber ich wollte eigentlich auf ein anderes Thema kommen, das Thema Photovoltaik, wie China dieses Thema wirklich treibt. Tut uns teilweise wirtschaftlich sehr weh, aber auf der Installationsebene repräsentiert China heute 40% der weltweit installierten Photovoltaikleistung. Das ist nicht wenig. Und beim Ausbau hatten sie im letzten Jahr 60% des weltweiten Ausbaus. Also das Momentum ist enorm und die Beschleunigung ist sehr hoch. Das wird dort wirklich getrieben. Auch das geht natürlich in Richtung All Electric Society. Der Green Deal in Europa, ja, ist zum Glück, so habe ich es zumindest gelesen und empfunden, gerade noch wieder bestätigt worden von der neuen Kommissionsvorsitzenden. Vielleicht ein klein bisschen abgewandelt, aber das steht letztendlich. Und auch der baut darauf auf, dass wir das fossile Energiesystem durch ein regeneratives, und das wird auch ein All Electric sein, ablösen. Und das sind, finde ich, Initiativen, die alle in diese Richtung gehen und die das Thema massiv unterstützen.
Und dann lass mich nochmal auf einen anderen Aspekt zurückkommen, den du vorhin auch schon angeschnitten hast. Wir als Elektriker, Elektrotechniker, Elektroniker fühlen uns natürlich wohl in dieser Begriffswelt der All Electric Society. Jetzt gibt es einige Kritiker, die interpretieren All Electric als ausgrenzend und nicht ausreichend technologieoffen. Für die Befürworter bedeutet All Electric elektrisch, wo immer möglich und sinnvoll. Wie siehst du das persönlich?
Ja, ich würde erstmal deine letzte Aussage unterstreichen. Elektrisch und Elektrifizierung immer da, wo es möglich ist und wo es auch sinnvoll ist, technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist. Ich kenne diese Diskussion natürlich zur Genüge und ich kenne die Einwände, die dann oft kommen, auch auf politischer Ebene gegen den Begriff All Electric. Und das beruht aus meiner Sicht ganz wesentlich auf einer großen Fehlinterpretation. Nämlich der Fehlinterpretation, dass All Electric sich ausschließlich auf die Endnutzung der Energie oder die Form der Endnutzung der Energie bezieht. Ja, und das ist nicht so. Also elektrifizieren immer da, wo es möglich ist und wo es geht, in der Endnutzung, in der Endanwendung, weil elektrische Anwendungen im Vergleich zu fossilen oder Anwendungen, die durch fossile Energie befeuert werden im wahrsten Sinne des Wortes, einfach viel effizienter sind. Auch damals zwei Beispiele. Die Elektromobilität, ein Elektrofahrzeug hat eine Effizienz, also Umsetzung der Kilowattstunde an Energie, die in das Fahrzeug gegeben wird, in letztendlich Bewegung von 75%, während der Verbrenner, je nachdem, wie optimiert man den hat, irgendwo bei 25, 26% liegt. Das heißt, das Elektrofahrzeug hat mal ganz grob gesagt eine dreimal so große Ausnutzung der Energie. Ich komme mit der gleichen Energiemenge dreimal so weit. Das ist eine enorme Ersparnis, die man da hat. Eine Wärmepumpe, auch ein heißes Thema, auch viel in die falsche Richtung diskutiert. Aber eine Wärmepumpe holt aus einem Kilowatt elektrische Energie, auch hier wieder abhängig von den Umgebungsbedingungen, zwischen 3 und 5 Kilowatt thermische Energie. Also es ist eine wirkliche Effizienzpumpe. Eine moderne Gastherme, ein Brennwertgerät, ja, liegt irgendwo bei 900, 950 Watt, was aus einem Kilowatt geholt wird. Also eine wesentliche Effizienzsteigerung. Es gibt Zahlen, die sagen, durch die umfassende Elektrifizierung, da wo es sinnvoll ist, können wir bis zu 40% an Effizienz heben. Das heißt, wir brauchen 40% weniger Energie, ohne auf irgendetwas zu verzichten. Das ist ja der Hauptpunkt. Wir wollen ja nicht verzichten. Also wir brauchen wesentlich weniger Energie, um das Gleiche zu erreichen durch Elektrifizierung. Aber es geht eben nicht überall. Das muss man einfach so sehen. Das geht schon los bei schweren Trucks. Da muss man gucken, was macht noch Sinn elektrisch. Das sind Schiffe, das sind Flugzeuge, das sind viele Prozesse in der Industrie, gerade in der Grundstoffindustrie, wo man eben nicht einfach nur so einfach elektrifizieren kann und wo wir andere Formen brauchen. Und da kommt jetzt eben das Thema Fehldeutung ins Spiel. Nochmal, All Electric heißt nicht nur und unbedingt All Electric in der Endanwendung. All Electric heißt zunächst einmal, und da ist es wirklich All Electric, auf der primären Seite, also bei der Ausgangsform der Energie. Und das ist die Kernaussage. Wir starten mit regenerativ erzeugter Elektrizität. Und auf dem Nutzungsweg dieser regenerativ erzeugten Elektrizität, auf dem Energienutzungsweg, können wir dann durchaus andere Formen schaffen und einsetzen. Also, grüner Wasserstoff. Was man sich auch vorstellen kann, die gesamte Wasserstoffchemie, die gesamte Wasserstoffwirtschaft ist ein Teil dieser Geschichte. Und ich habe es ja eingangs gesagt, sie ist nicht nur ein Teil der All Electric Society, sie ist sogar ein essentieller Bestandteil. Ohne den würde es gar nicht gehen. Aber grüner Wasserstoff ist immer noch elektrisch erzeugt. Und damit All Electric und alles, was darauf aufbaut, sei es jetzt, um es dann als Energie zu nutzen, also das Gas zu verbrennen oder wie immer einzusetzen oder wieder in Elektrizität umzuwandeln oder um es als Rohstoff zu nutzen in der zum Beispiel chemischen Industrie, ist immer noch All Electric. Und deswegen bin ich da eigentlich ganz entspannt, wenn man dem Ding mal wirklich auf den Kern geht. Die Ausgangsform ist regenerativ erzeugte Elektrizität als Ersatz der fossilen Energieformen. Und auf dem Weg der Nutzung können wir das wandeln. Nochmal, die Gaswirtschaft ist in diesem Kontext ein ganz wichtiger Teil der All Electric Society. Wir werden die Gasnetze brauchen, wir werden die Gasspeicher brauchen dafür, wir werden die LNG-Tanker brauchen, all das. Und ich denke, es ist viel wichtiger, dass sich diese Protagonisten nicht ausgegrenzt fühlen, sondern verstehen, dass sie ein wichtiger Teil sind und ihre Rolle in dieser All Electric Society viel aktiver und proaktiver definieren. Also es ist sehr, sehr viel in dieser Diskussion, was mit politischer Positionierung zu tun hat. Ja, also das ganze Thema Technologieneutralität bei der Mobilitätswende. Ganz ehrlich, ich habe da vielleicht eine persönliche Meinung, aber im Sinne der All Electric Society bin ich da völlig gelassen. Ob ein Auto jetzt batterieelektrisch fährt oder auf Basis von E-Fuels, es ist trotzdem ein All-Electric-Fahrzeug, wenn Sie so wollen, weil die E-Fuels werden elektrisch und damit CO2-neutral erzeugt. Und das ist das Entscheidende an der Stelle. Also ein bisschen mehr Gelassenheit kann da auch helfen. Und natürlich wird es in der All-Electric-Society-Welt auch Anwendungen geben, wo zum Beispiel Wärme direkt, also ohne dass eine Verstromung dazwischen liegt, Wärme direkt aus Biogas erzeugt wird oder aus Geothermie. Natürlich wird es das immer geben, wobei ich weiterhin der Meinung bin, dass man Biokraftstoffe, wenn man sie schon verbrennen will, dann sinnvoller in Blockheizkraftwerken verbrennt, um wirklich die volle Effizienz zu haben, die volle Energieausnutzung und letztendlich Elektrizität und Nahwärme dann erzeugt. Und dann sind wir schon wieder ein bisschen bei direkt der All-Electric-Anwendung. Also ich sage einfach mal, dieses Zukunftsbild ist aus meiner Sicht so weit und so offen, dass sich da niemand ausgegrenzt fühlen muss. Und es ist viel wichtiger, dann sich mal hinzusetzen als Vertreter einer bestimmten Technologie zu gucken, wo ist denn meine Rolle in diesem Weltbild der All Electric Society.
Roland, vielen Dank. Ich glaube, diese Klarstellung war noch wichtig, letztlich auch, um da Politik und Spannung rauszunehmen, um den Erfolg nicht zu gefährden. Bisher haben wir die Fragen gestellt. Jetzt eine offene Frage an dich. Gibt es noch Punkte, Themen, Schwerpunkte, die du noch aufgreifen willst?
Ja, ich würde ganz gern einen Punkt vielleicht nochmal anreißen, Thomas und Kurt. Und das ist das Thema Kommunikation oder wie wir grundsätzlich mit dem Thema Energiewende oder Bekämpfung des Klimawandels umgehen. Und ich glaube, das ist eins der ganz großen Probleme bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und der Bekämpfung des Klimawandels, ist dieser Gap, diese Lücke zwischen Erkenntnis, dass etwas getan werden muss. Ich glaube, die ist sehr, sehr breit vorhanden. Wenn man sich die politischen Agenten anguckt, überall ist das Thema präsent. Lücke zwischen Erkenntnis und Handeln, denn dann wird es wirklich knapp. Da passiert eben schon was, aber viel zu wenig, mit viel zu geringer, zu wenig Konsequenz. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Grund dafür, auch in der Bevölkerung, ist meines Erachtens nach wirklich, dass wir in diesem Kontext immer von Verzicht und Verlust reden. Wann immer es darum geht, um Energiewende, um Klimaschutzmaßnahmen, neue Technologien, die eingesetzt werden sollen, immer klingt irgendwo mit, du musst etwas lassen, du musst auf etwas verzichten, dir wird etwas vorgeschrieben. Und dieser Angst vor Verlust des Wohlstands, die ist immanent. Das ist so ein Menetekel an der Wand, wenn das Thema hochkommt. Das taucht sofort auf. Und bei uns ist es die Angst vor dem Verlust des Wohlstands, und in vielen Schwellen- und Entwicklungsländern ist es die Angst davor, die Chance überhaupt gar nicht zu bekommen, zu Wohlstand und Entwicklung zu kommen, weil man braucht dort die Energie. Und das muss eben nicht sein. Das muss man sich wirklich mal einfach vor Augen führen. Das Zielbild der All Electric Society zeigt eigentlich, wie wir mehr Energie zur Verfügung stellen können, wie wir Energie sicherer zur Verfügung stellen können, für alle Menschen auch wirtschaftlich zur Verfügung stellen können, ohne dass auf etwas verzichtet werden muss. Und im Gegenteil, dass dadurch sogar mehr Entwicklung und Wohlstand möglich wird, weil Energie plötzlich kein knappes Gut mehr ist, sondern eigentlich jeden Tag von der Sonne in unbegrenztem Maße geliefert wird. Wir müssen es nur entsprechend nutzen und umsetzen. Und das kann eben passieren, ohne dass wir die Lebensgrundlage für uns auf diesem Planeten kaputt machen, eben ohne dass wir unsere Umwelt verschmutzen und letztendlich den Klimawandel weiter befeuern würden. Die Energiewende hin zur All Electric Society, und ich glaube, das muss in der Kommunikation viel deutlicher gemacht werden, ist etwas, was keine Angst machen sollte, sondern etwas, was Mut machen sollte. Mut auf Zukunft machen sollte. Und dann, glaube ich, kann man auch mit einem ganz anderen Momentum in die Umsetzung gehen, wenn das mal deutlich wird. Aber momentan ist es eben wirklich die allgemeine Diskussion immer nur von Angst, Verlust, Verzicht geprägt. Und was vielleicht auch viel zu wenig diskutiert wird, weil es kommt natürlich immer wieder hoch, was kostet das denn alles? Und das ist ja unbezahlbar. Auch das ist für mich ein Riesenpunkt, der Einstieg in in den Umbau oder der Umbau unserer Energiesysteme, den wir weltweit vorantreiben müssen und können, ist letztendlich ein gewaltiges Wirtschaftsprogramm, was angeschoben wird. Vielleicht der nächste große Wirtschaftszyklus, der die Weltwirtschaft befeuern wird. Das sind ja keine Ausgaben, über die wir reden im klassischen Sinne. Das Geld ist ja nicht weg, was wir in neue Energiesysteme stecken. Das sind Investitionen. Und nur so wird es auch funktionieren, wenn es als Geschäftsmodell verstanden wird, wenn es Unternehmen als Teil ihres wirtschaftlichen Handelns verstehen, in die neuen Systeme zu investieren, in die Energiewende zu investieren und damit in die Zukunft unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft zu investieren. Wir müssen eben diese drei Aspekte der Nachhaltigkeit, die Ökologie, klar, das liegt jedem auf der Zunge, aber auch die Ökonomie, die Wirtschaft und die gesellschaftliche Nachhaltigkeit zusammenbringen. Und diese Chance ist jetzt einmalig, glaube ich, wirklich gegeben. Und das muss viel positiver kommuniziert werden. Wir müssen die Menschen mitnehmen und gerade auch die jungen Menschen an dieser Stelle mitnehmen. Das ist ein Thema, was mir noch wirklich, ja, sehr am Herzen liegt, wenn ich das so sagen darf. Ja.
Ja, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss noch mit auf den Weg geben?
Ich versuche es mal zusammenzufassen. Vielleicht das Erste, der Weg in diese nachhaltige und klimaneutrale Zukunft geht über Innovation und Technologie. Das ist die gute Botschaft. Und nicht über Verzicht und Verlust. Und wir haben heute eigentlich schon alles dafür in der Hand. Wir müssen es nur einsetzen, umsetzen und wir müssen diese Economy of Scale, dieses Rad, das alles ja, wirtschaftlicher wird, wenn die Stückzahlen steigen, das müssen wir in Gang setzen. Zweites vielleicht, auch für mich ganz zentral, Automation, Normung und Standardisierung sind die Schlüssel dafür, dass dieses integrierte und intelligente Energiesystem möglich wird, dass Effizienz, Stabilität und Sicherheit auf der Basis von regenerativen Energiequellen möglich wird und umgesetzt werden kann. Und damit sind sie der Schlüssel zur All Electric Society, zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Gesellschaft und Wirtschaft. Und als drittes, ja, wir sollten, wenn wir über die Bekämpfung des Klimawandels und über die Energiewende reden, viel mehr über die Chancen sprechen, als über die Risiken und als Ängste zu schüren. Und wir brauchen eigentlich wirklich diese Lust auf Zukunft, um in die Umsetzung zu gehen. Und uns immer wieder klar machen, die All Electric Society bedeutet nicht, dass wir auf etwas verzichten müssen. Natürlich macht es immer Sinn, mit den Ressourcen effizient und sinnvoll umzugehen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber wir müssen nicht grundsätzlich auf unseren Lebensstandard verzichten. Wir müssen nicht Angst haben, dass unser Wohlstand bedroht ist. Die All Electric Society und damit eben diese klimaneutrale Energieversorgung besorgt, bedeutet im Gegenteil einen viel sichereren Zugang, als wir ihn heute haben, zu bezahlbarer und sauberer Energie. Sie sichert damit Wachstum und Wohlstand. Und die Umsetzung hat das Potenzial eines weltweiten Wirtschaftsaufschwungs. Und das vielleicht nochmal an uns gerichtet, die deutsche Automation, die deutsche Automationswirtschaft wird davon in ganz besonderem Maße profitieren. Das ist nun mal eine Kerndisziplin, die wir in Deutschland haben, eine Kernkompetenz, die wir in Deutschland haben. Ohne sie wird es nicht gehen. Und damit wird sie als, das glaube ich ganz sicher, als Gewinner aus diesem Wandel auch mit hervorgehen.
Ja, vielen Dank, Roland. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.